ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Die Midterms, also die Zwischenwahlen zur Halbzeit einer Amtszeit. Das ist üblicherweise der große Stimmungstest, der zeigt, wie zufrieden die Menschen in den USA mit ihrem Präsidenten sind oder eben auch nicht. In genau einem Jahr finden die statt, doch die USA nutzen ja jedes Jahr den ersten Dienstag im November für wichtige Abstimmungen. Und den wiederum nutzten in verschiedenen US-Bundesstaaten Wählerinnen und Wähler jetzt schon für einen großen Stimmungstest. Und der fiel für Trump, der heute vor genau einem Jahr wiedergewählt worden war, und seine Republikaner nicht besonders gut aus. In zwei Bundesstaaten gingen die Gouverneursposten an die Demokraten. In Kalifornien haben die Wählerinnen und Wähler einem Neuzuschnitt der Wahlkreise zugestimmt zugunsten der Demokraten. Und ausgerechnet in Trumps Heimatstadt New York wurde der demokratische Kandidat zum neuen Bürgermeister gewählt, der sich selbst als Trumps schlimmsten Albtraum bezeichnete. Johannes Jolmes mit Stimmung und Stimmen aus den USA am Tag danach, beginnend in New York.
Den Moment festhalten, denn nun steht fest, Zohan Mamdani hat es geschafft, zukünftiger New Yorker Bürgermeister. Für Unterstützerin Shunita Joshi soll es nicht bei dieser Momentaufnahme bleiben, sondern es ist erst der Anfang. Zum ersten Mal bin ich nicht mehr besorgt, dass die Regierung in Washington mir etwas antun könnte. Nun denke ich darüber nach, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten, um diese Politik zurückzudrängen. Das ist die Hoffnung dieser Wahl und das ist großartig. Ein Jahr nach dem Sieg Trumps wurde hier ein komplett anderer Politikansatz gewählt. So sehen es zumindest viele hier. Er bringt einen frischen Blick mit und hat den Mut, Dinge zu ändern. Zohan Mamdani bezeichnet sich als demokratischen Sozialisten. Reiche besteuern, Mieten deckeln, Positionen, die besonders in New York ankommen, wie auch Kampfansagen an denjenigen, der einst hier lebte. Wenn jemand einer Nation, die von Donald Trump betrogen wurde, zeigen kann, wie man ihn besiegt, dann ist es die Stadt, die ihn groß gemacht hat. Also Donald Trump, da ich weiß, dass Sie zuschauen, vier Worte für Sie. Drehen Sie die Lautstärke auf.
Turn the volume up.
Und der Angesprochene? Er betont ja gar nicht, zur Wahl gestanden zu haben und erinnert an seinen Triumph. Vor einem Jahr, am 5. November, hat das amerikanische Volk sich seine Souveränität zurückgeholt. Ein wenig davon haben wir gestern in New York wieder verloren, aber das werden wir regeln. Keine Sorge. Bei zwei Gouverneurswahlen gewannen Demokratinnen. In Virginia löst Abigail Spanberger einen Republikaner ab. Ein Zeichen für einen Stimmungsumschwung? Marshall im Bundesstaat Virginia, eine gute Stunde von Washington entfernt. Hier im Diner treffen sich viele, die republikanisch wählen. Ein Jahr Trump, sie finden immer noch, es war die richtige Wahl. Es muss erst schlechter werden, bevor es dann besser wird. Und wir sitzen das aus und hoffen, dass es besser wird. Ich glaube, es wird besser. Veränderung war notwendig, aber wie es gemacht wurde, das steht auf einem anderen Blatt. Man mag seine Taktik nicht mögen, aber die der letzten Regierung hat nicht funktioniert. Also man muss es eben anders machen. Derweil in der Hauptstadt Washington. Etwa 2000 Trump-Gegner protestieren mit einer klaren Botschaft. Trump muss weg. Die Menschen verstehen, was passiert. Sie protestieren und gehen wählen. Er schützt die Vermögenden, all seine Zölle, all das, was er macht. Damit schützt er nur die Reichen. Kalifornien. Hier gewinnen die Demokraten eine Abstimmung darüber, dass die Wahlkreise zukünftig besser auf sie zugeschnitten sind. Das ärgert Vernon Peterson. Er baut in fünfter Generation Früchte an. Billigware aus dem Ausland macht ihn zu schaffen. Zölle seien richtig, wie auch Trumps Migrationspolitik. Fast alles ist jetzt besser als vor der Wahl. Niemand will illegale Kriminelle haben. Die müssen gehen. Die in Kalifornien regierenden Demokraten würden zu wenig für Pharma tun. Dafür könne aber Trump nichts. Für mich macht Trump einen fabelhaften Job als Präsident. Er ist fast so gut wie damals Ronald Reagan. Ein Wahltag, der für die einen nur ein Schönheitsfehler war, für die anderen hingegen die Hoffnung, dass etwas Neues beginnt.
Und über diesen Wahltag in den USA und was die Ergebnisse für Donald Trump bedeuten, darüber habe ich vor der Sendung mit George Packer gesprochen. Der US-Amerikaner arbeitet als Buchautor und Journalist für das Magazin The Atlantic, hat mit The Emergency gerade einen Roman über die Spaltung in seinem Land geschrieben und ist derzeit auf Vortragsreise in Deutschland.
Good evening, George. Guten Abend, George Packer.
Good evening.
Vor einem Jahr wählte Ihr Land Donald Trump wieder zum Präsidenten. Wo stehen die USA jetzt, nach nicht mal einem Jahr seiner zweiten Amtszeit?
Wir sind sehr schnell abgeglitten in Richtung Autoritarismus. Mit unglaublicher Geschwindigkeit hat er in 9 Monaten das erreicht, wofür Viktor Orban rund 9 Jahre gebraucht hat. Er hat die meisten Kontrollen der Präsidentenmacht abgeschafft. Der Kongress funktioniert nicht mehr. Die Republikanische Partei ist nur ein Werkzeug in den Händen von Trump und von seinem Weißen Haus. Die unabhängigen Bundesbehörden sind eine nach der anderen durch Trump übernommen worden. Und der oberste Gerichtshof hat bisher so gut wie jeden Griff nach der Macht gutgeheißen. Einige Entscheidungen stehen noch aus, aber meistens ist der oberste Gerichtshof das wichtigste Gericht auf seiner Seite. Und die Demokratische Partei ist in großer Unordnung, obwohl es gestern Abend bei den Wahlen ein Lebenszeichen gab. Aber im Grunde liegt eine Kühle in der Luft. Die Menschen haben Angst. Die Eliten, die Unternehmen, Kanzleien und Universitäten leiten, versuchen, Deals mit Trump zu machen, weil sie Angst vor einer Bestrafung durch ihn haben. Es gibt sogar ein Gefühl der Angst, ob Menschen frei reden können. Mein Leben hat sich nicht geändert. Ich kann schreiben, was ich will. Aber es gibt diese merkbare Wendung hin zu Furcht und zum Autoritarismus, die wir nicht leugnen können. Wenn wir es nicht sehen können, dann nur, weil wir Amerikaner nie diese Erfahrung gemacht haben und nicht wissen, wie wir sie erkennen können.
Das sehen Sie jetzt aus Sicht der Demokraten. Die Republikaner und Trumps Basis würden sagen, all die Warnungen vor einem Ende der Demokratie, vor Autoritarismus, das sei nur Angstmacherei.
Diese Warnungen haben im letzten Jahr vor der Wahl nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Kamala Harris hat es immer wieder gesagt, aber das hat nicht zum Sieg in der Wahl gereicht. Das heißt aber nicht, dass es nicht wahr ist. Es heißt, dass es nicht genug ist, um amerikanische Wähler und Bürger zu motivieren. Und nochmal, ich denke, es liegt teilweise daran, dass wir die Erfahrung nicht kennen und die Symptome des aufkommenden Autoritarismus nicht erkennen können. Aber es steht völlig außer Zweifel. Es ist keine parteiliche Sicht, sondern objektiv. Wenn man sich die wichtigsten Institutionen im Land ansieht, alle sind auf die eine oder andere Weise unter Trumps Kontrolle gelangt. Und das ist kein demokratisches System, es gleitet in den Autoritarismus ab.
Meinten Sie das, als Sie die USA jüngst als Zombie-Demokratie bezeichneten?
Wir schlafwandeln in den Autoritarismus hinein. Es gab ein paar Proteste, die No-Kings-Demonstrationen überall im Land mit Millionen von Menschen. Aber die meisten Amerikaner fühlen es nicht. Ihr Leben hat sich nicht geändert. Es passiert nichts mit ihnen und nichts mit den Menschen, die sie kennen, wenn sie Glück haben. Und die Menschen achten nur auf das, was sie direkt betrifft. Daher schlafwandeln die meisten und halten die Augen nicht offen. Die Medien, ich, meine Kollegen und meine Welt, wir haben nicht die Macht, ihnen die Augen zu öffnen. Denn wir hören einander nicht mehr zu, wir vertrauen einander in den Medien nicht mehr. Die Mainstream-Medien sind von einer großen Zahl von Amerikanern abgekoppelt und damit haben Fakten nicht mehr die gleiche Auswirkung auf den Verstand der Menschen wie damals, als ich jung war.
Und gleichzeitig haben die USA schon so viele Krisen durchlebt in ihrer fast 250-jährigen Geschichte, sogar einen Bürgerkrieg. Was ist bei dieser anders?
Dies ist kein Bürgerkrieg. Das war eine nationale Tragödie und Katastrophe. Dies ist etwas anderes, eher wie ein schleichender Krebs, nicht wie ein Herzinfarkt oder Schlaganfall. Es ist nicht so dramatisch, aber es könnte längerfristigere Auswirkungen haben, denn etwas ist jetzt anders. teilweise die Medien, die sozialen Medien und wie wir kommunizieren, dass es keine gemeinsame Realität mehr gibt. Jede Seite hat ihre eigenen Fakten. Ich glaube, es ist das Verschwinden der Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie eine Demokratie überleben kann, wenn die Wahrheit verschwindet. Wenn Bürger nicht in der Lage sind zu erkennen, was wahr und was echt ist und dementsprechend zu handeln. Irgendwie ziehen sich die Bürger aus der aktiven Beteiligung zurück. Sei es aus Bequemlichkeit, materieller Bequemlichkeit, Zynismus, Hoffnungslosigkeit, Zufriedenheit. Wir wissen es nicht. Wenn wir uns den Bürgerkrieg ansehen, da gab es eine Zunahme von Freiwilligkeit im Norden und im Süden und aktive Bürger, für die es selbstverständlich war, dass man als Teil einer Demokratie auch bestimmte Pflichten neben den Rechten hat. Ich glaube, die meisten Amerikaner empfinden das auf der nationalen Ebene nicht. Sie denken vielleicht an ihre eigene Gemeinde, aber das Land als solches, als ein Projekt, an dem wir uns alle als Bürger in der Demokratie beteiligen müssen, das greift bei ihnen nicht so. Ebenso wie die Wahrheit. Und ohne Bürgersinn und Wahrheit kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, wie eine Demokratie gesund bleiben kann.
Was mich zu einer Frage bringt, die ich hier in Deutschland oft höre: Wo bleibt der Widerstand gegen all die Disruption und Zerstörung durch Trump? War der gestrige Wahltag, den Sie ja schon ansprachen, mit Siegen der Demokraten in New York, in Virginia, New Jersey, das Lebenszeichen des Widerstands, das Ihnen Hoffnung macht?
Und Kalifornien, das sollten Sie nicht vergessen. Es ist ein Zeichen, dass die Demokraten richtig wütend auf Trump sind. Dass die demokratischen Parteimitglieder, die im Nichtwahlsaal 2025 aktiv sind, absolut motiviert sind und die Republikaner nicht, denn sie haben die Macht. Sie haben weder Appetit noch Furcht oder Ärger. Was das für die Zwischenwahlen im nächsten Jahr bedeutet, weiß ich nicht. Erst recht nicht für die Wahlen 2028, denn die Demokratische Partei ist richtig gespalten und kämpft ständig im Inneren. Sollen wir gemäßigter sein? Sollen wir progressiver sein? Uns auf Wirtschaftsthemen konzentrieren oder auf benachteiligte Gruppen? Diese Streitigkeiten reißen langsam die Partei auseinander. Die Wahlen gestern Abend haben nur gezeigt, dass Demokraten in demokratischen Regionen siegen können, wenn sie antreten. Aber die demokratischen Teile des Landes sind geschrumpft. Und um ihren Anteil an der Wählerschaft zu vergrößern, müssen die Demokraten diese Fragen beantworten. Sie dürfen nicht nur hoffen, dass ihre eigenen Wähler ihnen schon einen Sieg bringen werden.
Bei all dem, was gibt Ihnen Hoffnung für die Zukunft Ihres Landes?
Ich habe viele junge Menschen in New York City gesehen, darunter meinen eigenen Sohn, die von einem neuen Kandidaten inspiriert sind, von einem frischen Gesicht und neuen Ideen. Ob der als Bürgermeister erfolgreich sein wird, das weiß ich nicht. Aber dass diese jungen Menschen nicht aufgegeben haben, das bedeutet, dass wir Älteren auch nicht aufgeben dürfen. Ich glaube, meine Kinder und die Kinder dieses Landes, die sind meine Hoffnung. Aber es gibt auch Angst. Ich habe Angst um sie. Aber sie sind die Zukunft. Und jeder verantwortungsvolle Mensch muss sich anstrengen und kämpfen und versuchen, das Land zu einem besseren Land zu machen, auch wenn die Aussichten zurzeit düster scheinen.
Herr Packer, danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Und das ganze Interview mit George Packer in der Originalfassung können Sie auf unserem Tagesschau-Kanal bei YouTube sehen. Ihre Parolen klingen eindeutig, etwa wenn auf Demonstrationen vom Kalifat die Rede ist. Auch deshalb gibt es für Bundesinnenminister Alexander Dobrindt wohl keine Zweifel, dass die Anhänger von Muslim Interaktiv gegen die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland verstoßen. Heute hat er daher ein Verbot des Vereins ausgesprochen. Jede weitere Betätigung ist damit untersagt. Webseiten und Accounts in den sozialen Medien wurden abgeschaltet. Und gerade online hat Muslim Interaktiv bisher seine islamistischen Inhalte verbreitet. Sophia Stritzel zeigt, was da bislang zu sehen und zu hören war und was jetzt zum Verbot geführt hat.
Diejenigen, die ungläubig sind, werden zur Hölle versammelt werden.
Es reicht. Wallahi, die Saudis beschmutzen den Islam.
Die Zukunft gehört Allah. Die Zukunft gehört dem Islam. Und die Zukunft gehört dem Koran.
Er nennt sich Rahim Boateng. Zehntausende folgten seinen oft hetzerischen Botschaften auf den Social-Media-Kanälen von Muslimen Interaktiv. Der Tenor: Muslime und der Islam werden weltweit unterdrückt. Ihre Zielgruppe: vor allem Jugendliche.
Wenn man sich die Aufmachung ihrer Videos anschaut, sind sie hochprofessionell, könnten auch Deutschrap-Videos ersetzen, nur dass man da eben vermeintlich noch eine muslimische Identität bedient. Der Hauptfokus liegt darin, dass man quasi die Botschaft vermittelt, sei kompromisslos Muslim, egal wie die Mehrheitsgesellschaft die nicht-muslimische Gesellschaft nicht wahrnimmt.
Hamburg heute Morgen. Polizisten durchsuchen Wohnungen mutmaßlicher Islamisten, beschlagnahmen Geld, handschriftliche Notizen, Notebooks. Durchsuchungen gab es auch bei Gruppen, die Muslim Interaktiv nahestehen, in Berlin und Hessen. So schildert es Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Er hat die Gruppierung Muslim Interaktiv heute verboten. Sie verstoße gegen die verfassungsgemäße Ordnung und gegen die Völkerverständigung, verachte die Rechte von Frauen und Minderheiten.
Das Ziel ist die Spaltung der Gesellschaft. Man wendet sich übrigens auch aktiv gegen Integration und wirft Deutschland vor, dass es eine aggressive Assimilisierungspolitik betreiben sollte oder soll.
Es gebe außerdem Verbindungen zur verbotenen Hizbut-Tahrir-Bewegung, die ein weltweites Kalifat, eine streng islamische Herrschaft und die Scharia zum Ziel hat. Muslim Interaktiv wurde jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet. Kalifat ist die Lösung, propagierte auch Muslim Interaktiv. Diese Demonstration der Vereinigung in Hamburg hatte im Frühjahr vergangenen Jahres bundesweit für Aufsehen gesorgt. Auf der Bühne auch Drohungen gegen Medien und Politiker.
Wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, würdet ihr für das, was eure Hände vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen!
Islamistische Hetze. Experten betonen, man müsse die Szene auch weiterhin genau beobachten.
Wir wissen aus der Historie, dass man sich immer wieder neu strukturiert, neu organisiert und auch auf solche Verbote vorbereitet ist. Beispielsweise haben die beiden Schwesternorganisationen von Muslim Interaktiv, Realität Islam, Generation Islam bereits im Sommer Namensänderungen vorgenommen. Man tritt nach außen nicht mehr als eine Plattform auf, sondern als individuelle Influencer.
Zumindest die YouTube-Kanäle von Muslim Interaktiv und Rahim Boateng sind heute nicht mehr verfügbar.
Außenpolitik aus einem Guss, das hatte der Kanzler versprochen. Und er soll sie umsetzen, der Außenminister. Doch Johann Wadephuls Äußerungen scheinen immer wieder mal aus einer etwas anderen Gussform zu kommen als die seiner Partei, der CDU. So zuletzt bei seinem Syrien-Besuch, als er angesichts der massiven Zerstörungen dort bezweifelte, dass kurzfristig eine große Zahl syrischer Flüchtlinge dorthin zurückkehren könne. Dabei wollte die Union doch unmissverständlich für einen härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik inklusive Rückführungen stehen. Und nun sollten endlich die Dissonanzen verklingen in einer Sitzung der Unionsfraktion. Doch die hat eigentlich alles nur noch vertrackter gemacht. Für Wadephul und die Union. Aus Berlin, Ilanit Spinner.
Betont harmonisch zeigt sich die Unionsfraktion gestern vor ihrer Sitzung im Bundestag. Hier geht es um nichts weniger als den gemeinsamen Kurs. Außenminister Wadephul hatte mit seinen Zweifeln, dass Syrer schnell in ihre Heimat zurückkehren können, viele Parlamentarier vor den Kopf gestoßen. Betont sogar in der Sitzung, die Lage in Syrien sei mit der in Deutschland im Jahr 1945 vergleichbar. Und sorgt damit für noch mehr Irritationen. Längst geht es nicht mehr um die Sache, die Rückführung syrischer Flüchtlinge, sondern darum, wie die Union und ihr eigener Außenminister überhaupt zusammenstehen. Der jetzige Streit, laut Politikwissenschaftler Biebricher auch ein Symptom eines tiefer liegenden Problems beim Thema Migration.
Ich glaube, es hat einfach auch was damit zu tun, dass man nun schon die vielen Monate, die man in der Koalition ist, eigentlich nie zur Ruhe gekommen ist in dieser Koalition und die Union auch beständig, glaube ich, den Eindruck hat, dass man die Erwartungen, die man geweckt hat im Vorfeld im Wahlkampf, letztendlich nicht einlösen kann.
Vertreter der Jungen Union sehen den Kanzler in der Pflicht, fordern mehr außenpolitische Führung und persönliche Konsequenzen für Wadephul.
In der Vielzahl der Fälle, in der das mittlerweile vorgekommen ist, dass quasi Bundesaußenminister Wadephul mit Äußerungen für Irritationen gesorgt hat, kann man davon ausgehen, dass er politisch diesem Amt kaum noch gewachsen ist.
Die Kritik scheint am Außenminister abzuprallen. Bei dem gestrigen Treffen mit seinem nigerianischen Amtskollegen lässt Wadephul keine Zweifel an seiner Linie, betont seine Kompetenzen und Erfahrungen im Nahen Osten.
Ich kenne diese Region, glaube ich, von allen Außenpolitikern, sage ich in aller Bescheidenheit, mit am besten, weil ich seit 15 Jahren Außenpolitik betreibe und mich auf diesen gesamten Raum lange konzentriert habe.
Und der Kanzler muss sich wieder einmal um Schadensbegrenzung bemühen und zeigt, die Union tut sich schwer mit ihrem Oberthema Migration. Was darf wann, wie und von wem gesagt werden?
Ist misslich für Merz, dass er hier schon in so einer quasi Scholz'schen Rolle dann schlichten muss, aber eben ja nicht auch zwischen den unterschiedlichen Koalitionspartnern nur, sondern eben in der eigenen Partei, ist unangenehm für den Kanzler. Und ich denke aber auch, dass er in der Position nicht immer die beste Figur macht.
Die Debatte einzufangen ist der Unionsspitze bislang jedenfalls nicht gelungen. Wie die Risse zwischen Wadephul und seiner Union wieder zu kitten sind, nach fast einer Woche Debatte völlig unklar. Klar ist lediglich, in Sachen Abstimmung und Kommunikation innerhalb der Partei gibt es noch viel zu tun.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Jens.
Wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Brasilien hat sich die EU auf ein gemeinsames Klimaziel für 2040 verständigt. Eine qualifizierte Mehrheit der Umweltminister sprach sich nach langen Verhandlungen für einen Kompromiss aus. Demnach soll im Vergleich zu 1990 der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2040 um 90% sinken. Bis zu 5 Prozentpunkte könnten aber durch Ausgleichsprojekte im Ausland eingespart werden. Die EU selbst müsste ihre Emissionen also nur um 85% verringern. Die Bundesregierung treibt, wie angekündigt, den Bürokratieabbau voran. Das Kabinett beschloss unter anderem, dass verschiedene Berichtspflichten wegfallen und Grundstückskaufverträge digitalisiert werden sollen. Vor allem aber hat sich die Regierung auf gut 50 Eckpunkte verständigt, die nun in Gesetzesvorhaben gegossen und in den kommenden Monaten umgesetzt werden sollen. Darunter schlankere Verfahren für Infrastrukturprojekte, Vereinfachungen im Arbeitsschutz, Ausbau von Mobil- und Glasfasernetz und Erleichterungen im Baurecht. Das Bundeskriminalamt ist gemeinsam mit anderen Behörden gegen drei weltweit agierende Betrugs- und Geldwäschenetzwerke vorgegangen. Dabei wurden im In- und Ausland mehr als 60 Objekte durchsucht und 18 Haftbefehle vollstreckt. Die Beschuldigten sollen mit den Daten von Kreditkartennutzern mehr als 300 Millionen Euro erbeutet haben. Die Kreditkartendaten wurden den Angaben zufolge missbraucht, um Scheinabos auf gefälschten Internetseiten abzuschließen und die veranschlagten Kosten in kleinen Beträgen abzubuchen. Als heute der Mond aufging, war er nicht nur voll, sondern erschien besonders groß, ein sogenannter Supermond. Er ist heute etwa 50.000 Kilometer näher an der Erde als an anderen Tagen. Wie hier über dem Brandenburger Tor war er sehr gut zu beobachten, weil es kaum Wolken gab.
Die Arbeit in der Pflege gehört sicher zu den herausforderndsten überhaupt. Meist körperlich anstrengend, oft mental belastend. Und dann auch noch mit Zeitdruck im Nacken. Fest steht aber, in Zukunft werden in Deutschlands alternder Gesellschaft noch deutlich mehr Pflegekräfte gebraucht. Mehrere Hunderttausende zusätzlich bis zur Mitte des Jahrhunderts. Deshalb will die Bundesregierung den Beruf attraktiver machen und Menschen in der Pflege zum Beispiel mehr Kompetenzen geben. Morgen soll dazu ein Gesetz im Bundestag verabschiedet werden. Was die Pflegearbeit bei aller Anstrengung aber auch so besonders macht, das hat sich Daniel Frevel angeschaut. Er hat einen Pfleger bei seiner mobilen Arbeit begleitet, mittendrin in Hamburg.
Rainer Weiß hat ein Ziel. Allen 15 Patienten auf seiner Tour durch Hamburg-Barmbek will er ein Lächeln entlocken.
Der Gesprächsbedarf bei den Patienten ist relativ hoch, weil wir haben hier Patienten, die den ganzen Tag alleine sind.
Weiß ist eigentlich schon Rentner. Wegen der Personalnot in der Pflege fährt er dennoch 6-mal die Woche raus, verdient sich was dazu. Los geht's. In diesem Haus wohnen gleich 3 seiner Patienten.
Hallo, na?
Liebevoll nennt er sie die 3 Musketiere. Sie ist die erste. Magdalena Wilsdorf bekommt täglich die Stützstrümpfe an- und ausgezogen. Und?
Wunderbar, ein Chlor.
Heute verscheißern Sie mich nicht, ne?
Würde ich mir nie erlauben.
Ja.
Da war's doch schon, das erste Lachen. Weiß muss nun den Besuch dokumentieren. Messwerte, Dosierungen, Gemütszustand. Zeit, die anderswo fehlt. Weiter geht's bei Ursula Ponter. Die Dame hat viele Jahre selber als Pflegerin gearbeitet. Immer gerne, wie sie sagt.
Da habe ich ein Gespräch mit den alten Leuten gerne gehabt.
Ich habe nur eben nachrechnen müssen. Sie sind 27 geboren, das heißt, Sie sind 98 Jahre alt.
Ja.
Wahnsinn. Wie fühlt sich das an, 98 zu sein?
Gut. Ja.
Günther Sandgard, genannt Günni, Musketier Nummer 3. Der 87-Jährige ist Gewerkschafter im Ruhestand.
Nächste Woche oder so müssen wir mal zum Friseur.
Friseurbesuche, auch um die kümmert sich Weiß, neben Einkäufen und Arztbesuchen. Heute auf dem Plan Tablettenkontrolle. Dazwischen wird geraucht und geklönt über die Dinge, die Günni so liebt. Johnny Cash, Elvis und Spiel mir das Lied vom Tod.
Ich glaube 189 Mal habe ich den Film gesehen. Ja. Rainer, machst du mal bitte den Film? Kannst du mal bitte
weiter? Soll ich dich anrufen?
Ja. Nee, also mit dem Film bin ich so gut wie verheiratet. Der erste Satz lautet, guck mal, den weißt du gar nicht.
Nee, ich habe den einmal gesehen nur.
Hey, sieh! Mit Staunen, ne?
Die Muck einschloss.
Nicht jeder ist noch so rüstig wie Günni. Auch Hilfe beim Toilettengang, Einlagenwechseln und Wundpflege gehören zu Weiß Programm. Diese Patienten aber filmen wir heute nicht. Hamburg macht Feierabend. Weiß besucht eine Palliativpatientin.
Ich weiß jetzt nicht, was mich da gleich erwartet. Ob die Dame, in diesem Fall handelt es sich um eine Patientin, ob sie bereits verstorben ist oder nicht. Leider keine Angehörigen mehr.
Karin Poblocki hat Leber- und Nierenkrebs. Wir dürfen sie filmen. Sie hat starke Schmerzen und braucht Hilfe bei fast allem. Dennoch hat sie nur Pflegegrad 1 bekommen, den niedrigsten, das heißt nur wenige bezahlte Minuten. Der Dienst schickt trotzdem 2 Pfleger am Tag, zahle somit drauf. Denn sonst hätte Frau Poblocki niemanden an ihrer Seite.
Hab keine Angst. Sag mal, du riechst aber gut. Wird das nur für ein paar Tage genommen?
Ja, Wahnsinn.
Weiß schaut immer wieder auch in seiner Freizeit bei der 87-Jährigen vorbei.
Sie würde dann alleine sterben müssen. Und ich glaube, das ist nicht so schön und das möchte keiner von uns.
Die tägliche Tour. Geplant sind 7 Stunden, am Ende aber braucht Pfleger Rainer Weiß immer länger.
Wenn es mir mal so ähnlich geht, dann würde ich mich freuen, wenn ich auf genau so einen komischen, schrägen Typen treffe wie mich selber, ja, der mich dann zum Lachen bringt und der mir den Alltag so ein bisschen versüßt.
Der 68-Jährige hat das heute geschafft bei seinen Patienten. Und morgen wird er es wieder versuchen.
Die Apokalypse hat viele Gesichter und einen Meister. Der ließ die Welt mal von Außerirdischen angreifen. Oder mal ließ er sie in Fluten von Eis versinken. Oder auch von Godzilla niedertrampeln. Mit seinen bombastischen Katastrophenfilmen ist Roland Emmerich wohl zu einem der bekanntesten deutschen Regisseure in der Geschichte Hollywoods geworden. Hinter der Kamera steht er immer noch regelmäßig, auch wenn er bald 70 wird. Wenige Tage vor seinem runden Geburtstag gibt es jetzt eine neue ARD-Dokumentation über Roland Emmerichs außergewöhnliche Karriere mit seltenen Blicken hinter die Kulissen. Thomas Denzel.
Die Katastrophe als Kunstform. Das Raumschiff als Arbeitsplatz. Seite an Seite mit den Filmhelden Hollywoods. Für einen deutschen Regisseur wie Roland Emmerich eine fast unwirkliche Karriere.
Hoffentlich ist es kein Traum. Sonst wache ich irgendwo auf in irgendeiner kleinen Bude. Mit einem Banking-Job.
Doch dem Teenager Roland Emmerich steht eigentlich ähnlich Bodenständiges bevor. Sein Vater sieht die Träume von Hollywood mit Skepsis. Die Kinder sollen einmal die Firma übernehmen. Eine Motorenfabrik in Sindelfingen bei Stuttgart. Bester schwäbischer Mittelstand.
Wir waren sie noch nicht erschrocken. Um Gottes Willen, der will zum Film.
Ah ja, also einen Künstler in der Familie können wir gerade noch ertragen. Gell?
Sohn Roland geht an die Filmhochschule München. Und schon sein Abschlussfilm im Jahr 1984 wird zum finanziellen Wagnis. Science Fiction aus Deutschland, Budget 450.000 deutsche Mark.
Und am Ende war das dann halt 900 oder so. Ich bin fast doppelt drüber gegangen.
Schließlich ist es ausgerechnet der skeptische Vater, der das Projekt rettet und dem jungen Regisseur aus der finanziellen Klemme hilft. Der Film wird ein kommerzieller Erfolg. Von Anfang an hat Emmerich den US-Markt im Blick. Er produziert zunächst in Deutschland, hier aber baut er sich Amerika als Kulisse auf.
Man hat halt immer versucht, dass man Deutschland nicht sieht.
Eine der meistgefragten Sachen ist, dann geh doch nach Amerika, aber die wollen dich ja eh nicht.
Doch es kommt anders. Mit seinem Film Moon 44 sorgt Emmerich für Aufmerksamkeit in Hollywood. Er bekommt erste Aufträge dort. Den großen Durchbruch bringt schließlich Independence Day. Nach mehreren monumentalen Inszenierungen 2015 ein Genrewechsel. Der Film Stonewall erzählt die Geschichte der Aufstände Schwuler und Lesben in New York. Seine eigene Homosexualität hat Emmerich lange geheim gehalten.
Actionfilme, Science-Fiction-Filme, da ist das Wort schwul einfach, gehört da nicht hin. Und das hätte wahrscheinlich meiner Karriere nicht sehr gut getan.
Monumentale Actionfilme aber werden sein Vermächtnis sein, sagt Emmerich.
Das macht vielleicht meine Filme aus, dass die Bilder haben, die unmöglich sind.
Ich finde, Regisseur ist eigentlich der beste Beruf der Welt.
Und so wird er weiter Filme machen. Eines seiner nächsten Projekte, ein zu 100% mit künstlicher Intelligenz generierter Film. Dann alles aus dem Computerchip. Die Helden und die Katastrophe.
Meister der Apokalypse können Sie ab sofort in der ARD Mediathek sehen. Und wie apokalyptisch oder hoffentlich auch nicht das Wetter wird, das weiß die Meisterin der Vorhersage, Claudia Kleinert.
Ingo, es wird ganz ruhig und es wird vor allen Dingen erstmal noch warm und für viele sonnig bleiben, bis auf die Nebelecken. Und der November, der kann ja eine ganze Menge. Also heute war es zum Teil so richtig warm, mit 20 Grad oder knapp darüber. Papsthof in da gab es heute 21 Grad und in Rosenheim 1997 war es noch ein bisschen wärmer. Also an Rekorde kommen wir mit den Temperaturen im Moment nicht dran. 25,9 Grad waren es mal am 6.11.97, also in der ersten Dekade, im ersten Drittel des Monats. Der November kann aber auch Winter, so beispielsweise in Potsdam, das war am 10.11., ist schon eine Ecke her, 1919, mit minus 5,1 Grad als Höchsttemperatur. Jetzt ist es richtig warm und es bleibt auch erst einmal noch warm. Wir bekommen weiterhin recht milde Luft aus Süden und Südwesten. Sie sehen aber, es geht runter am Trend Magdeburg. Gerade am Wochenende werden wir dann maximal noch so bei 9 bis 10 Grad rauskommen. Das gilt für viele Regionen in Deutschland. Und jetzt in den nächsten Tagen nimmt der Nebel auch zu. Das heißt, es ist nicht für alle garantiert, dass tagsüber die Sonne rauskommt. Jetzt im Moment im Norden dichtere Wolkenfelder. Morgen dann erstmal Nebel, die Donau entlang, in Bayern auch den Rhein entlang. Wenn der sich aufgelöst hat, doch häufiger Sonnenschein mit ein paar Schleierwolken, die aus Westen, Nordwesten kommen. Bleibt trocken, die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist 10 bis minus 3 Grad, wo es längere Zeit sternklar ist, kühlt es sich ordentlich aus. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen, ähnlich wie heute, zwischen meist 13 und 19 Grad, 4 Grad die Donau entlang, wo der Nebel zäh bleibt. Dann kommt noch mal ein Freitag, der ebenfalls viel Sonne dabei hat, 1 Grad im Dauergrau des Nebels, sonst bis zu 18 Grad. Schleierwolken gibt es, ein paar dichtere Wolken von Nordwesten. Und am Samstag dann insgesamt bewölkter, nebliger, trüber, dazu Temperaturen 1 bis 13 Grad. Und dann ist es erstmal vorbei mit dem goldenen November.
Claudia, wahrlich meisterhaft. Vielen Dank für die Aussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten diskutiert jetzt im Anschluss Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Mit dabei der ARD-Ukraine-Korrespondent Wassili Golot.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin
einen schönen Abend.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.